Hey guys, this is Tony Khan. You're listening to the best podcast in the world, Reds.
Hi, my name is John Cena. You can't see me, but I know you can hear me on Reds.
Hey, Stone Cold Steve Austin here. Now it's time for a good old-fashioned beer bash. Life on Reds. And that's the bottom line, because Stone Cold said so.
Hi, Dennis. Hi, Nico. Here's the man, Becky Lynch. I'm so proud to be on the intro of my favorite podcast. Now let's rock.
Hey, Reds Universe. Here's your tribal chief, Roman Reigns. I just wanted to say,
acknowledge me!
Reds 796, Rubbellos Mafia. Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 796. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Dennis und mir zugeschaltet ist der Mann, der auch in dieser Woche mit mir über den professionellen Ringkampf reden wird. Das ist niemand Geringeres als den Nico. Hallo Nico.
Hallo Dennis. Hallo, herzallerliebstes Reds Universum. Es ist mal wieder soweit. Recht früh auch wieder, ne? 9.15 Uhr. Deswegen hier leider kein Bier neben mir. Wir müssen das irgendwie nochmal wieder, irgendwann müssen wir das wieder umstellen. Ne? Also ich denke, ihr vermisst alle dieses Plöppen oder dieses Zischen.
Nico, du musst dich einfach nur umstellen.
Vielleicht bin es einfach ich. Ich muss einfach an mir arbeiten. Trotzdem bin ich froh, hier zu sein. Die Sonne scheint hier rein, obwohl es recht frisch ist draußen. Vorhin stand ich noch.
Bitterkalt geworden, ne?
Hey, was ist denn da los? Ne? Ja. Ich stand da mit Unterhose und T-Shirt, ne, mit meinem Schlafshirt. Stand ich heute Morgen schon mit dem Käffchen auf dem Balkon und dachte, oh, Heidewitzka, du, jetzt zieht sich aber alles zusammen, ne? Wer kommt bei Wind und Sturm? Es ist der Nippelwurm. Das ist das Stichwort, ja? Unglaublich. Ja, der Herbst ist da, lieber Dennis. Der Herbst ist da.
Der Herbst, da ich habe mal auf die Vorschau geguckt, zum Glück wird's jetzt wieder, es kommt noch mal ein bisschen, ne? Samstag strahlender Sonnenschein, schön. 16 Grad, 18 Grad, dann nächste Woche haben wir sogar noch mal ein paar Tage 20 Grad, aber das ist jetzt dieser Herbst und ich bin am, was heute Donnerstag, ich glaube am Montag war's, Montag war glaube ich der erste Tag, wo es kalt war, ne? Mhm. Bin ich, guck so, ich denke so, oh, ist kalt. Oder kälter, denke ich, gehst du kurze Hose, T-Shirt raus oder denke ich so, komm, bist mutig, guckst mal, irgendwo hast du noch eine lange Hose, ganz hinten, ganz tief im Schrank, zieh die kurze Hose an, zieh die lange Hose an, T-Shirt, geh raus, es war mir immer noch so bitterkalt, dann gestern war es soweit, mit Jacke, mit meiner Übergangs-, mit meiner Herbstjacke und da habe ich Reinhold noch eine Sprachnachricht geschickt, ich sag, Reinhold, ich sage, es wäre jetzt auch nicht schlimm, die dickere Jacke zu haben. Also diese Zeiten haben wir jetzt, wenn man morgens ja, ne, irgendwann zwischen 8 und 10 aus dem Haus geht, wo die Temperaturen einstellig sind und man denkt so, oh ja, also bald können wir schon mal gucken, wo sind die dicken Wollsocken? Und da kann ich euch jetzt auch schon mal sagen, freut euch drauf, denn das ist ja immer das Schönste daran, wenn die Jahreszeit wieder kommt, wo man das erste Mal wieder eine Jacke trägt, gerade auch die Winterjacken, im Normalfall immer Geld drin. In jeder Jackentasche, guckt mal rein, immer noch irgendwie, und wenn es ein Euro ist, manchmal sogar ein 5-Mark-Schein, ein Euro heißt es, glaube ich, jetzt, ne? Und ich glaube, letztes Jahr habe ich sogar, glaube ich, 20 Euro in der Winterjacke gefunden. Das ist auch der absolute Lifehack, den ich jedem empfehlen kann, wenn ihr auch in einer Beziehung seid. Katinka zum Beispiel, ne? Wenn Katinka zum Beispiel bei ihrem Mann einfach am Ende des Winters, wenn der sagt, so, jetzt kommt die dicke Winterjacke, kommt die hier in den Schrank, einfach mal in die Tasche geschmeidig einen Zehner reinstecken oder für Nico auch mal irgendwie eine Dose Tabak oder sowas. Oh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ja, wie die Leute sich freuen, wenn sie dann das erste Mal wieder die Jacke anziehen.
Ja, ja. Ich finde zu meinem Erschrecken in den etwas dickeren Jacken dann immer nur irgendwelche Kassenbons und dann gucke ich da drauf und denke so, holy shit, hab ich da viel Geld ausgegeben und für was, ne? Für einen Blödsinn, ja? Nee, ich finde leider selten Geld. Das ist. Wir hatten heute im Pre-Taping schon kurz über Geld gesprochen, Dennis, denn du ja, hattest heute schon mit Geld zu tun, du wolltest einkaufen gehen und da fiel
Desaster,
ja. Desaster, ne? Da fiel ja das EC-Gerät da sozusagen aus und da erzählte ich hingegen, an Bargeld heranzukommen, ist heutzutage gar nicht mehr so einfach. Ich, der in der Cash-Group zu Hause ist, das ist schwierig. Ich muss immer zur Shell-Tankstelle gehen und da Geld ziehen, wenn ich mal Bargeld benötige. Aber was dir heute passiert ist, das ist natürlich desaströs.
Ich musste den Einkauf abbrechen und muss jetzt nachher tatsächlich nochmal hin mit Bargeld. Ich habe glücklicherweise noch was hier.
Und, aus den Winterjacken?
Nee. aus der Sommerzeit. Und unser Freund Reinhold zum Beispiel, ja auch aktuell arbeitssuchend. Also wenn ihr immer schon mal sagt, boah, der Reinhold, der könnte aber gut hier bei mir in der Firma arbeiten, schickt mal eine E-Mail, ferdi@meinnamen.info. Und da sagte ich auch, ich sag, Reinhold, hier heute Abend ist diese Bier-Cruise. Ich sag, das wäre doch was für dich. Ich sag, da ist doch bestimmt noch, Reinhold sagt immer, er hat ausgesorgt. Ich sag, da ist doch bestimmt noch was da. Dann sagt Reinhold, ah, ich glaube, es sind nur noch drei Umschläge voller Geld da. Und Reinhold hat ja immer noch aus seiner Elbphilharmonie-Zeit so Trinkgeldumschläge. Ne? Da ist dann meistens auch gut gefüllt. Sagt, ich glaube, ich habe nur noch drei da. Und dann irgendwann eine halbe Stunde später schickte mir ein Bild mit sechs Umschlägen, sagte, nee, waren doch noch sechs. Also da ist noch eine kleine Reserve gehalten. Und Nico, auch wir müssen ja bald, nämlich genauer gesagt morgen, nicht mehr auf den einen oder anderen Euro gucken, denn dann wird sich unser Goldbestand verdoppeln. Yes. Wir sind nämlich morgen Abend bei unserem Freund Stefan Ottenpohl und da wird die Goldübergabe stattfinden.
Oh ja, ich bin richtig gespannt. Ich freue mich drauf. Das ist echt so ein Lichtblick auch einfach für mich. Und wird geil. Haben wir schon irgendwie eine Zeit, wann es da losgeht?
Nee, aber Otto hatte heute Morgen um 4.24 Uhr, ich weiß nicht, was der da schon wach gemacht hat, hat nochmal eine Sprachnachricht geschickt. Okay. Ich denke, das ist einfach nochmal, er ist wach, er ist gesund, er hat keinen Durchfall, er hat schon ein bisschen Bier kalt gestellt. Ich würde es mal einspielen.
Ja, lass mal reinhören.
Hi, Dennis, Nico, ihr glaubt gar nicht, was passiert ist. Jemand ist in mein Goldtresor eingebrochen. All mein ganzes Gold ist weg. Wer macht denn sowas?
Hallo, ich bin's, der Hacker. Ich muss euch leider was gestehen. Ich war's. Ich hab den Goldtresor von Otterpool gehackt. Ihr fragt euch jetzt, warum?
Ja, Hacker, warum hast du das gemacht? Mein ganzes Gold, alles weg.
Das tut mir wirklich, wirklich leid. Ich musste es tun.
Aber warum musstest du das denn tun?
Also es ist so, ich bin spielsüchtig. Und ich habe wegen meiner Spielsucht ganz viele Schulden.
Hacker, du bist spielsüchtig und du hast ganz viele Schulden? Aber warum denn? Weswegen denn?
Ja, also es ist mir ein bisschen peinlich zu sagen, aber ich bin spielsüchtig nach Rubbellosen. Rubbellose, ihr kennt die doch, ne? Da kann man mit einer Mark diese kleinen Felder aufrubbeln und das ist so... Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir so viele Rubbellose gekauft. Jetzt will die Rubbellos-Mafia ganz viel Geld von mir. Und deswegen musste ich den Goldtresor hacken und musste das ganze Gold der Rubbellos-Mafia geben.
Hey Hacker, hätte ich das vorher gewusst, ich hätte dir doch aus der Patsche geholfen, Mann. Okay, dafür kriegst du gerne mein Gold. Jetzt habe ich nur das einzige Problem, Dennis und Nico kann ich kein Gold mehr geben. Das ist jetzt ein bisschen doof.
Ja, aber kannst du denen denn nicht ein Flüssiggold geben?
Flüssiggold? Ja, das hört sich gut an. Das werde ich den Jungs sagen. Mal gucken. Aber was ist denn jetzt die Moral von der Geschichte?
Also, die Moral der Geschichte könnte sein, bist du süchtig nach Rubbellos, wirst du bald dein Leben los.
Wow. Nico, da weiß ich auch nicht mehr, was ich da noch sagen soll.
Es tut mir einerseits leid, andererseits, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet.
Also hier vor mir liegt der ja, ne? Dieser 1 Gramm Gold-Nugget unterschrieben von Stefan Ottenpohl. Feines 999,9, 1 Gramm. Und also ich hatte ja gesagt, ich habe mir diese kleinen Staffeleien schon bestellt. Was soll ich jetzt damit machen?
Ja, flüssiges Gold kannst du da nicht platzieren. Was meint er genau mit flüssigem Gold? Ich bin jetzt auch ein bisschen...
Sollte schon was von Russian River sein, würde ich sagen.
Ja, sollte schon ein Schwergewicht sein. Scheiße. Ja, fuck. Okay, krass. Ja, Rubbellose, das ist eh immer so ein Ding, ne? Also da hat unser Freund Stefan ja selbst auch Probleme mit gehabt.
Ne? Hab ich mal eine Zeit lang...
Account gehackt wurde.
Hab ich mal eine Zeit lang, haben wir das von meiner Mama zum Adventskalender quasi gekriegt. Gab so einen Rubbellos-Adventskalender. Ja, ja, ja.
Kenn ich.
Und im Endeffekt ist man, glaube ich, immer plus minus null rausgegangen. Also es waren dann, was mal, 24 Türchen. Ich glaube, meine Mama hat dann, weiß ich nicht, 24 Euro ausgegeben oder sowas. Und so, man kam auch meistens dann, was ich hatte dann 25 und meine Schwester hatte 23 Euro oder sowas. Und dann kam man eigentlich immer so mehr oder weniger auf das, was man gekauft hat. Aber auch da kann natürlich schnell eine gewisse Sucht entstehen.
Ne? Ja, ja. Achtet mal, wenn ihr irgendwo draußen unterwegs seid, wenn ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahrt, ne, achtet mal auf die Leute, guckt euch euren Gegenüber mal genauer an und schaut, wie die Fingernägel aussehen. Ja. Ja, manche, die rubbeln ja mit den Fingernägeln, rubbeln die ja dieses Zeug da ab. Ne? Was ist das eigentlich, ne? Dieses komische Zeug da? Ne? Machen wir mal alles mit
Blei.
Ne? Ist Blei, ne? Und viele haben so richtig so bleischwarz-graue, silberne Fingernägel. Und da weißt du auf jeden Fall, wenn die auch ein paar Tränensäcke mit sich rumtragen, sage ich mal, da weiß man, okay, die sind eventuell rubbellos süchtig. Und dann müsst ihr natürlich immer ein gutes Wort parat haben, einen guten Tipp parat haben. Ich habe gerade keinen, aber das ist verbreiteter, als man denkt.
Seit dieser ganze rubbellos-Hype losgegangen ist, ja auch die Bleistifte unheimlich teuer geworden. Also Zeichnen muss bezahlbar bleiben. Ne? Also wir brauchen eine Bleistiftpreisbremse. Und also ich weiß immer noch nicht, was ich da sagen soll. Wenn da draußen auch jemand rubbellos süchtig ist, dann könnt ihr euch natürlich gerne bei uns melden. Wir hatten auf der Arbeit ein paar Leute, die waren auf jeden Fall hier Fußballwetten süchtig. Ich mache ja immer nur so Tippspiele eigentlich, wo es um nichts geht, ne? Also wenn wir gleich noch drauf kommen, beim AEW-Tippspiel, wenn es da um was ginge, könnte ich auch in Rente gehen wahrscheinlich demnächst, ne? Aber Nico hat es ja letzte Woche schon gesagt, da hat ein bisschen was bei Bash in Berlin, hat ein bisschen was gefehlt, ne? Aber ja, da geht's halt nicht um Geld, ne? Da geht's um Sieg und Ehre oder halt um Niederlage und Pein. Aber auf Arbeit tatsächlich auch so ein paar, die dann, die meinten so, ja, aber gleich noch hier eine Wette laufen, dritte bulgarische Liga. Und dann ich so, ja, also schmeiß doch direkt das Geld aus dem Fenster und wenn's zurückkommt, dann hast du gewonnen. Also, macht es, spart euch das Geld. Gibt's für was Schönes aus, ne? Für zum Beispiel Bier.
Ja, ich wollte es gerade sagen, zum Beispiel Bier.
Da hat man was davon. Mindestens ein Kater.
Ja, mindestens das. Ne? Da kannst du dich am nächsten Tag noch schön dran ergötzen. Ja, ne? Ja. Und wo wir gerade vom Bier reden, solltet ihr gerade in Hamburg sein. Morgen Abend ist Dennis zugegen in der Craft Beer Bar hier in Hamburg. Und da gibt es 6 unterschiedliche New England IPA. Sude, ist das der Plural? Ja. Von einem wunderschönen Niper und der beste Sud wird dann irgendwann in eine Reihe gehen. Und Dennis ist sozusagen auf Tour und bereist diverse Städte, wo es dann jeweils zu einem Tap-Takeover kommt.
Ganz genau. Morgen, Freitag, der 13. hier in Hamburg in der Craft Beer Bar. Dann am 11.10., 11. Oktober in Hannover in der Craft Beer Bar. Am Samstag, den 19. Oktober im Brauhaus zum Schwanen in Stuttgart. Und am Freitag, den 25.10. bei Berlo in Charlottenburg. Und dann gibt's noch 2 Kollegen von mir. Einmal der Alex, der macht nächste Woche Freitag am 20. September das Ganze bei Dr. Hops in Leipzig. Und mein Freund der Rochus, der macht am Freitag, den 18. Oktober, das Ganze in Köln in der Delirium Bar. Und da hätte man zum Beispiel jetzt hier Kölner zuhören, ne? 18.10. tragt euch den Kalender ein. Ich bin nicht vor Ort, weil ich parallel hier noch eine Veranstaltung habe. Aber mein Papa wird zum Beispiel vor Ort sein. Also wenn ihr immer schon mal mit meinem Papa 6 Snipers trinken wolltet, Heidwitzka, das ist eure Chance. Mein Papa bringt auch ein paar Freunde mit, auch alles große Stöderbecker-Fans und ich glaube, da wird's ordentlich abgehen. Und Nico, ich bin natürlich auch mal sehr gespannt auf dein Fazit, denn du bist ja doch einer der größeren Sniper-Experten hier in Hamburg, denn du trinkst ja einfach auch unheimlich gerne und unheimlich viel davon.
Ja, das schmeckt auch einfach gut. Ja, natürlich gerne auch mit unserem Freund Stefan Otterpohl, den ihr gerade noch gehört habt. Der ist dann eher so ein bisschen beschränkt auf eine Brauerei, nämlich Sudden Death Brewing, die natürlich auch viele Snipers am Start haben. Aber
zwischenzeitlich hat er doch auch mal, also das war glaube ich letztes Jahr, hat er doch beim Craft Beer Shop auch immer mal andere Pakete bestellt. Aber das macht er gar nicht mehr, oder?
Das ist schon länger her, das war in der Corona-Zeit.
Ah, okay.
Da hat er da wirklich zugeschlagen. Nee, aber Sniper ist ganz nice, ne, muss ich sagen. Ne? Auch die First Via Check Snipers finde ich ganz schön. Gerade irgendwie im Frühling, Sommer, Herbst und Winter kann man die gut trinken.
Aber nur zu diesen Jahreszeiten.
Genau. Aber natürlich auch das Störtebecker Sniper, ne? Also die, das, was ich schon getrunken habe, hervorragend, wirklich. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was diese 6 Sude zu bieten haben.
Auf jeden Fall. Also, wir wollen auch ein bisschen übers Wrestling sprechen, denn es fand ja ein Pay-Per-View statt am vergangenen Wochenende. Nico, das war nichts anderes als der All-Out-Pay-Per-View, nachdem wir ja erst vor 2 Wochen All-In hatten, diesmal All-Out. Und ich würde sagen, ich suche mir einmal kurz hier diesen Bericht raus, da ist er. Und dann gucken wir einmal ganz kurz auf die Zero Hour. Da gab es leider nicht das Match, was eigentlich angekündigt war. Hast du mitgekriegt, warum es das nicht gab?
Oder war es doch da?
Nee. Nicht in der Konstellation, nicht in der Konstellation.
Ah, okay. Nee. Ich hab, du meinst die Bang Bang Gang ja. Gegen.
Ich hab's auch im Tippspiel danach rausgelöscht, weil wir müssen ja ein bisschen Fragen sparen. Ihr habt das ja mitgekriegt. Wir können jetzt nur noch 100 Fragen pro Saison, also pro Jahr machen. Dementsprechend, als dieses Match nicht stattfand, habe ich es auch rausgelöscht. Also nicht, dass ihr euch wundert, wenn ihr jetzt reinkommt und so, warum geht's denn bei Frage 02 los? 01 habe ich rausgelöscht. Aber im Großen und Ganzen hat man da irgendwie probiert, nochmal jeden auf die Karte zu bringen. Und die Bang Bang Gang hat es dann mit The Dark Order zu tun gehabt. Und los ging es dann aber die Main Card, Nico, ging los mit MJF und Daniel Garcia und das Match hat auch richtig Zeit gekriegt, über 30 Minuten.
Ja, sehr, sehr ungewöhnlich, ne, für einen Opener, also das war schon krass, also ich habe auch zwischendurch auf die Uhr geguckt und dachte, okay, hier wird mal richtig Zeit spendiert und die Fehde zwischen den beiden ist ja schon recht verbittert, erbittert, erbitterlich, ihr wisst, was ich meine.
Zartbitter,
genau.
Und sie haben es falsch geschrieben. Also bei Wiki, so lange ging das doch nicht. Gerade nochmal bei Wikipedia abgeglichen, da steht 23 Minuten 40.
Echt? Das kann nicht sein. Ich könnte schwören, dass es über 30 Minuten ging.
Und bei Wrestling-Infos steht nämlich 33 Minuten.
Hätte ich aber jetzt auch gedacht. Also es kam mir unendlich lang vor, also was gut war. Aber gut, vielleicht waren es auch nur was 10 Minuten kürzer. Mir wurde sich nichts geschenkt, es war richtig dirty. Es wurde sich hier ins Gesicht gespuckt. Also das finde ich ja immer das Respektloseste, was man überhaupt machen kann. Oh, also echt fies. Und
wenn's auch dieser richtig harte Rotz ist, ne?
Harte Rotz, so richtig aus der 7. Sohle hochgezogen. der so leicht gelblich schimmert.
Also, wenn es ein bisschen wie Taubenscheiße aussieht, dann weiß man hat echt ein Problem, ne?
Oh yes. Die haben sich nichts geschenkt. Am Ende konnte hier MJF gewinnen. Nach einem sehr, sehr harten Match. Aber das sollte es nicht sein. Denn Daniel Garcia, der hat hier nicht locker gelassen. Es sah erst so MJF-Style, ne? Wollte so seinen Handshake dann machen. Dann kurz Stich in die Augen. Oder wie war das nochmal? Oder Tritt. Er hat einen Cheapshot bekommen dann von Daniel Garcia. Und Daniel Garcia hat danach noch einen Piledriver mit ihm gemacht vom obersten Ringseil.
Der eine Piledriver, war das in dem Match? Es gab einen richtig stiffen Piledriver, wo MJF richtig mit dem Kopf aufgekommen ist. Der arme Kerl.
Das ist echt krass. Auf jeden Fall MJF erstmal, zumindest kurzzeitig hier aus der Storyline geschrieben, hatte gelesen, dass man hier auch noch recht unsicher war, wie man das Match enden wollen würde. Ne? Denn Daniel Garcia hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht unterschrieben. Gut, er hat verloren, aber hat sich dann nach dem Match direkt an MJF gerecht. Mal schauen, wie es da weitergeht. War ein starker Opener.
Ich habe es jetzt nochmal verifiziert bei unseren Freunden von cagematch.net. Die schreiben 23 Minuten 37. Okay. 33:58 hatte ja Wrestling Infos und hier Dingens hat Wikipedia hat 23:40. Also irgendwas zwischen 23:40 und 23:37 in dem Bereich wird sein. Und schönes Match. Ich kann ja immer Daniel Garcia, wo ich auch gelesen habe, hier er verhandelt und er soll auch so einen super Vertrag kriegen. Ich bin kein Daniel Garcia-Fan, muss ich sagen. Also, wenn ich meine
Top... Er ist gut.
Ja, aber wenn ich meine Top-AEW-Wrestler aufzählen müsste, kämen wir wahrscheinlich irgendwie auf Position 60 oder sowas. Also, das wäre jetzt für mich keiner, wo ich sage, da nehme ich jetzt großes Geld in die Hand, weil ich finde, ich kann ihn immer auch irgendwie am Mikrofon nicht ernst nehmen. Also, er gibt sich da viel Mühe, aber...
Er ist
interessiert blass. Mich einfach nicht.
Genau, er ist als Charakter einfach sehr blass und charakterlos fast, ne? Also ich meine, sein Aussehen ist jetzt auch nicht irgendwie sehr bemerkenswert, dass man sich sofort an ihn erinnert. Ja. Ne? Also meine In-Ring-Skills sind top, aber am Mikrofon und vom Charisma, da kann man noch dran arbeiten. Aber wer weiß, er ist noch jung. Das Match hat auf jeden Fall sehr gut bestritten.
Auf jeden Fall. Letztendlich habe ich aber auch zwischenzeitlich gedacht, die können doch jetzt hier MJF nicht zweimal hintereinander verlieren lassen. Und dann eben das Post-Match-Angle, ne? Da hat ja dann Daniel Garcia so ein bisschen die Oberhand tatsächlich hier behalten. Aber eben der Sieg, der ging an MJF. Und wir gucken mal ins Tipp. Spiel, was ihr da getippt habt. 85% haben gesagt, MJF, der wird gewinnen, aber 14% haben tatsächlich hier auf Daniel Garcia getippt. Damit gucken wir auf das zweite Match, Nico, und das war direkt das AEW World Tag Team Title Match, die Young Bucks gegen den Blackpool Combat Club. Und wie hat dir das Match gefallen?
Solide, mehr aber auch nicht. Muss sagen, so ein bisschen satt gesehen an den Young Bucks gerade. Einer von der beiden, ich glaube Nicholas Jackson, war auch leicht angeschlagen. Mhm. Das fiel mir jetzt nicht so auf, das Match so geworkt wie immer. Aber ja, das war ein okayes Match.
Ich finde aber, die Young Bucks haben nur zwei Stufen. Die können einmal ein solides Match machen und einmal, wenn du sie dann halt hier mit Hangman Page und Kenny Omega oder sowas, dann können sie ein fantastisches Match machen. Also die, ja. Es gibt eigentlich keine schlechten Matches von denen, ne?
Nein.
Aber wie du schon richtig sagst, es ist halt auch, die haben halt ein paar mehr Moves als jetzt John Cena, ne? John Cena mit seinen 5 Moves oder so. John Cena ja auch noch mehr Moves als manch anderer, der sehr erfolgreich war. Von daher, aber die haben so ihre 12 Moves und die machen sie auch perfekt und ist auch immer ein gutes Match, kriegen auch das. Aber irgendwie, wie du richtig sagst, das ist jetzt dann auch man hat jetzt nicht unbedingt geglaubt, dass jetzt hier sie die Titel verkaufen so nicht, ja. Verlieren, ne? Von daher.
Die funktionieren halt, wenn sie in einer richtig deepen Fehde stecken. Und das war jetzt hier gegen Blackpool Combat Club ja eben nicht so, ne? Also
92% Nico haben auf die Young Bucks getippt. Ja. Hat ihn, ja. Also den Blackpool Combat Club, dem hat man das hier nicht so wirklich zugetraut. Drittes Match. Und was war das denn bitte für ein Match? Dadurch alles gehalten, was es versprochen hat. Da ging es um den AEW. Ist es jetzt, was ist mit den Leuten hier los? Es ist doch gar nicht mehr der American Title, ne?
Es ist der International.
Es ist der International. Title. Jungs, also ja. Hier, seitdem hier unser Herr Moser weg ist bei Wrestling-Infos, da ist aber ganz schön der Schlendrian. Benedikt. Ja. Benedikt Gilb. Gib dir mal ein bisschen Mühe. Also, es ist nicht mehr der American Title. Das wurde ja klargestellt. Es ist jetzt wieder der International Title. Nico, und
der wurde auch ausgetauscht.
Ja, ne? Deswegen, ja. Und den wollte sich Pac sehr, sehr gerne holen. Und, ich glaube, ihr müsst nochmal, das könnte ich gleich mal hier verifizieren. Die beiden hatten schon ein paar Matches. Ich glaube, Will Ospreay konnte Pac noch nie besiegen. Oder irgendwie sowas war es auch in der Storyline, ne?
Das kann ich nicht genau sagen. Also ich weiß, dass sie schon mal gegeneinander antraten. Das Match war super. Ne? Das Match hatte 20 Minuten. Das wurde uns alles geboten. Ne? Von jeder Move saß perfekt. Das war einfach so dieses Ding, wo man dachte, okay, jeder Move sitzt perfekt, jeder Reversal sitzt perfekt, viele Wow-Momente dabei, viele, viele stiffe Aktionen dabei. Definitiv ein Match, was ihr euch angucken solltet und ein Match, welches ich mir auch nochmal angucken werde, weil es mir so viel Spaß gemacht hat.
Vollkommen zu Recht. Das ist, glaube ich, auch ein Match. Auch da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das hatten wir schon mal öfters, dass man sagt so, wow, fühlt sich für mich an, als wäre das als hätten sie noch nicht alles gegeben, in Anführungszeichen. Wir hatten das bei, war das Omega gegen Danielson oder irgendwie sowas? Und dann haben wir auch gesagt, bei Omega gegen Ospreay war es, glaube ich, ne? Wo wir gesagt haben, ich glaube, die haben erst 95% oder 90% gegeben. Das hatte ich auch hier so ein bisschen das Gefühl von vielen Leuten sehr, sehr gehypt, wo ich aber dachte so, ich denke, da kann noch mehr kommen.
Ja, ich glaube, das hängt auch da wieder damit zusammen am Storytelling, an der Fehde an sich. Ne? Wenn die beiden jetzt wirklich über lange Zeit eine intensive Fehde hätten, ich sag jetzt mal à la Hangman und Swerve, ne? Also wo wirklich auch viel drumherum passiert, dann wirkt sich das Ganze nämlich auch auf das Match an sich aus. Das Match hatte jetzt hier nicht so eine große Storyline, abgesehen davon, dass sie schon mal gegeneinander angetreten sind. Pac hätte sich einen Spot gesichert. Aber ich glaube auch, da würde noch mehr gehen, wenn ein bisschen mehr Storytelling dabei wäre.
So, ich bin immer noch dabei, hier mal rauszufinden, wie oft die gegeneinander gekämpft haben, aber die Cage-Match-Seite ist manchmal da ein bisschen, es gab erst zwei Matches, es gab ein Match dementsprechend, das war ein Time-Limit-Draw, das war bei RevPro High Stakes 2019, Puck gegen Will Ospreay, Time Limit Draw, 30 Minuten. Und zumindest, wenn das hier stimmt, war das erst das zweite Aufeinandertreffen der beiden. Kann ich mir fast nicht vorstellen.
Wobei, ich meine mich jetzt zu erinnern, dass während des Matches auch angesprochen wurde, dass die ein Match hatten, und zwar Time Limit Draw. Also vielleicht stimmt es tatsächlich.
Meine Erinnerung war, dass es irgendwie insgesamt irgendwie 2-3 Matches vorher, eins war ein Draw und dann hat nochmal Puck gewonnen oder so, also zumindest das Ospreay noch nicht gewonnen hatte. Aber das haben wir jetzt geklärt. Will Ospreay, also andersrum, Puck konnte Will Ospreay noch nie besiegen. Ne? Also da könnte man natürlich auch nochmal was Schönes draus machen. Und Will Ospreay, der beste Wrestler der Welt aktuell tatsächlich, kommt auch sehr gut an hier bei den Fans und das war ein sehr, sehr schönes Match.
Und nachdem wir... Und Ricochet hat sich das angeschaut, Backstage
ja,
natürlich.
Ja, ne? Da gab es auch eine schöne Konfrontation, ne, und Will Ospreay hier direkt so ein bisschen auf aggressiv gemacht, ne, wo er sagte, oh Mensch, hier, du verdienst dein Geld aber auch einfach hier hinten im Catering und sowas, ne, und verdien dir mal hier ein Match gegen mich. Und dann sagte Ricochet nur, pass auf, ich habe hier schon meine Gegner, die habe ich schon alle aufgeschrieben, die stehen schon alle Schlange, die werde ich alle besiegen und wenn ich dann ein paar Siege habe, dann gehe ich zu Tony Khan und dieses Match, Nico, vielleicht beim Dezember, beim Oktober-Pay-Per-View, bei Wrestle Dream, das wäre das eins dieser Traummatches, oder? Will Ospreay gegen Ricochet?
Absolut Bock drauf. Wer kennt es nicht? Diese Sequenzen aus, die beiden haben schon mal gegeneinander gekämpft. Mir werden sie immer wieder ausgespielt auf Insta, ne? Diese Sequenzen in diesem Match, wo sie wirklich, wow, das sieht nach einer Choreografie aus. Und zumindest jetzt ist Ricochet gerade ganz gut aufgehoben. Da hätte übrigens, um es vorwegzunehmen, bei Dynamite letzte Nacht hatte er ein hervorragendes Match gegen Sammy Guevara. Auch da wurde hier ordentlich geflippt und da konnte sich Ricochet schon mal durchsetzen. Also sein erster Sieg hier bei AEW. Von daher, ja, wenn es im Oktober noch nicht so weit ist mit einem Match gegen Ospreay, dann bestimmt beim... Was kommt noch? World's End?
Wir haben am 12. Oktober Wrestle Dream, wir haben am 23. Genau. November Full Gear und wir haben am 28. Dezember haben wir World's End.
Ah, okay, alles klar. Vielleicht bei Full Gear mal sehen, wie viel Zeit man hier dieser Fehde gibt.
Genau, also ich würde es auch, also ich weiß gar nicht, ob's, also Wrestle Dream wäre noch ein Monat, könnte man machen, aber ich würde es, glaube ich, tatsächlich noch einfach ein bisschen aufbauen und dass das Ganze dann bei Full Gear vielleicht sogar machen. Schauen wir mal. Wir hatten noch auf der Karte, darauf wollte ich hinaus, wir hatten beim letzten Pay-Per-View Will Ospreay gegen MJF und danach kam, ich glaube, das Mercedes-Monet-Match und das war ein ziemlicher Downer für alle. Deswegen durfte man sehr gespannt sein, was sie diesmal hinter das Will Ospreay-Match packen und sie packten wieder ein, also sie, Tony Khan, packte wieder ein Damen-Match dahinter, aber diesmal war es ein Chicago Street Fight und es war Chris Statlander und es war ein Willow Nightingale. 15 Minuten und Nico, das war ein richtig gutes Match, hat auch sehr, sehr gutes Feedback von allen Leuten gekriegt hier bei Cage Match. Wenn man auf den All-In-Pay-Per-View geht, dann hat es unter den Bewertungen der Fans ist es das am drittbesten bewertetste Match, also sogar noch vor MJF gegen Daniel Garcia. Und ich muss sagen, es war auch vielleicht war es sogar mein zweitliebstes Match, da kommen wir nachher noch zu.
Mega gut. Ja. Ey, die haben sich nichts geschenkt, also es war wirklich Hardcore und wurde einiges ausgepackt. Schockiert war ich, dass echt hier so eine Glas eingesetzt wurde, wie heißen die nochmal?
Lichtröhre?
Light Tubes, ja. Die ja natürlich gerne mal bei Ultra-Violence-Wrestling, Kommunion-Wrestling etc. eingesetzt werden. Da gibt es ja gar keine Ringseile, sondern nur solche Light Tubes. No. Also auch ultimativ gefährlich. Wurde ja eingesetzt. Willow Nightingale hat Chris Statlander damit im Gesicht an der Stirn erwischt, natürlich sofort geblutet. Danach gab es noch eine fiese Aktion durch den Tisch und noch eine Aktion durch den Tisch und dann noch Thumbtacks. Ne? Chris Statlander, einen kleinen Spagat drauf gemacht. Oh. Also viele, viele krasse Moves, muss ich sagen. Auch viel, viel besser, als ich dachte, dieses Match. Meine Erwartungshaltung war nämlich gar nicht so hoch. Am Ende konnte sich Chris Statlander tatsächlich durchsetzen, indem sie hier Willow Nightingale zur Aufgabe brachte. Ne? Die hat ja mit der Kette hier so einen Hold angesetzt. Sehr beeindruckt war ich nach dem Match.
Auf jeden Fall. Sehr cooles Match. Also hat mir auch sehr gut gefallen. Und mittlerweile bei den Damen, ne, wir hatten ja auch schon damals mit Thunder Rosa und Britt Baker war es, dann haben wir auch schon, was kann ich, war das auch ein Chicago Street Fight oder was immer, einfach ein Deathmatch oder was immer die da hatten, das war ja auch schon sehr, sehr gut, also hier auch bei den Damen ordentlich was geboten. Chris Statlander, also erstmal hier mit einem Sieg, es ging ja nicht um ihren CMLL Damentitel, den sie hat, mal gucken, ob die Fehde dann jetzt damit dabei ist, auch noch das spanische Kommentatorenpult ging ja hier zu Bruch und sehr schönes Match. Bin gespannt. Mhm. Willow Nightingale auch gerne mal wieder mit einem Titel sehen. Vielleicht ja irgendwann dann, dass sie mal ihr Rückmatch kriegt gegen Mercedes Moné. Kommen wir nachher noch zu. Dann ging es weiter, Nico, mit dem Fatal Four-Way Match. Okada wollte seinen Continental-Titel gegen Orange Cassidy, Mark Briscoe und Takeshita verteidigen. Und das hat er auch geschafft. Und was man hier in diesem Fatal Four-Way Match immer wieder angeteased hat, das war eben das Match zwischen Okada und Takeshita. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch ähnlich wie bei Ospreay und Ricochet ein Match ist, was wir vielleicht bei WrestleDream, vielleicht bei Full Gear dann auch sehen werden.
Davon gehe ich auch aus. Ne? Auch das wurde bei Dynamite ein bisschen weitergeführt. Ne? Takeshita hat da schon Bock drauf, ne? Sich hier Okada den Titel abzunehmen. Okada hat mich übrigens schon wieder nicht überzeugt hier in diesem Match. War halt auch kaum im Ring, hat ihn die anderen machen lassen, was einerseits schlau ist als Champ, andererseits aber auch ein bisschen underwhelming. Mhm. Klar, irgendwie der Rainmaker gegen Cassidy gut, ne? Aber dass er mich hier so richtig abgeholt hat, das klappt immer noch nicht, ne? Also vielleicht wird es dann in so einem Match Okada gegen Takeshita, vielleicht wird das so ein Match, wo ich mitfieber und ihn endlich hier feiere. Wie war das bei dir? Aber ein bisschen
ähnlich. Bisschen ja, wir hatten es ja in den letzten Wochen immer schon, ne, dass wir gesagt haben, so Okada irgendwie, weiß ich, ob es tatsächlich noch irgendwie eine Verletzung ist, wo er sagt, so, ich habe irgendwas mit dem Nacken, ich kann noch nicht, bin noch in Physiotherapie oder so, ich kann hier noch nicht die krassesten Sachen machen. Aber aktuell, den Run, den er hier hatte bei AEW, ist so ein bisschen für seine Verhältnisse wie Urlaub, ne?
Ja, ich denke auch. Also der
muss man schon sagen. Ich guck.
Der Welt-Megastar ist er jetzt irgendwie nicht. Im Vergleich zu einem Ospreay zum Beispiel, der hier wirklich ein Match nach dem anderen abreißt. Ja, vielleicht sogar schon zu viele krasse Matches hier delivered. Ne, auch bei Dynamite ständig am Start ist. Ja, ich würde eher sagen, einen Ospreay sollte man so ein bisschen schonen.
Was mir gerade auffällt, er hat die letzten Monate immer genau ein Singles-Match pro Monat gehabt. Im September gegen Kyle Fletcher, im August gegen Claudio, im Juli gegen Swerve Strickland, im Juni gegen Ultimo Guerrero, im Mai gegen Dex Harwood, im April gegen Pac und dann hat er nochmal im April tatsächlich nochmal ein zweites Match gehabt. Aber also diesen Vertrag, den möchte ich auch haben. Also sehr, sehr cool. Ich hoffe natürlich, dass das alles tatsächlich hier erst der Anfang ist. Er ist 36 Jahre alt und ich glaube, es ist einfach so ein bisschen, pass auf, er ist jetzt nicht der Durchdringer, er hat schon einen guten Körper, aber er ist jetzt nicht so derjenige, der wie, wer hat einen krassen Körper? Brian Cage oder sowas, ne?
Pack.
Von daher hoffe ich einfach, dass das bei ihm tatsächlich so ein bisschen ist, so pass auf, erstmal in den USA ankommen, erstmal hier so ein bisschen einleben und so ein bisschen auch regenerieren und dass wir dann noch die krassen Matches sehen werden und dass es nicht ist, wie zum Beispiel bei unserem Freund Shinsuke Nakamura, ich bin eigentlich schon ein körperliches Wrack, ich komme in die USA und bin eigentlich nur hier zum Surfen, ich kann auch die Sprache nach 100 Jahren noch nicht und mach einfach nur die Taschen voll und das ist einfach mein Ziel.
So ist er auch,
Okada. Ich hab ein bisschen aktuell müsste man fast diese Befürchtung haben, ich habe aber immer noch die Hoffnung, dass wir, und ich habe gerade hier einige Matches davon vorgelesen, die ganz großen Traummatches, die sind alle noch offen, ne? Und man weiß ja auch immer noch nicht, wann kommt ein Kenny Omega zurück und so weiter und so weiter. Aber muss man auch realistisch sagen, wird dieses Okada-Omega-Match ranhalten überhaupt können an das Match, was sie, glaube ich, mittlerweile auch wahrscheinlich 6 Jahre her hatten, ne? Wo sie wahrscheinlich in der Höchstphase ihrer Karrierebahn waren. Und
ja, schwierig, ne? Wenn so viel Zeit vergeht, die beiden werden nicht jünger, ne? Gut, ich gebe die Hoffnung auch nicht auf. Ne? Also ich muss sagen, ich kenne Okada wirklich nur aus den Main-Event-Matches von Wrestle Kingdom. Mhm. Ich habe zuvor nie Okada sonst catchen sehen bei irgendwelchen anderen New Japan Pay-Per-Views. Schande über mein Haupt. Ich kenne ihn durch so krasse Matches wie zum Beispiel gegen, gerade angesprochen, Kenny Omega oder auch mal gegen Kota Ibushi und sowas. Daher kenne ich ihn. Ne? Das waren alles so Matches, die über 30 Minuten gingen. Da fand ich ihn perfekt. Ich kann überhaupt nicht sagen, wie seine anderen Matches so waren, ob die auch so relativ lame waren, wie die, die wir jetzt hier sehen. Von daher, ich hoffe wirklich, dass sich das bewahrheitet, was du gerade prognostiziert hast, dass uns hier noch tolle Matches bevorstehen.
Ich bin sehr gespannt. Wir drücken natürlich die Daumen. Wo es langsam ein bisschen schwierig wird, Mercedes Monet, die hat irgendwie noch gar nicht abgeliefert. Ne? Hat eins der, ich weiß nicht, ob sie jetzt an ihr zwingend lag, das kann auch an Britt Baker gewesen sein, die ist ja auch ewig weg gewesen. Das Match bei All-In hat schon arg enttäuscht, kann an vielen Sachen gelegen haben, ne? Mercedes Monet gegen Britt Baker. Jetzt hatten wir es mit Mercedes Monet gegen Hikaru Shida zu tun. Ordentlich Zeit hat's gekriegt, über 16 Minuten, also daran kann's nicht gelegen haben. Trotzdem eher wieder so ein mittelmäßiges Match. Also da muss man da vielleicht auch langsam hinterfragen, ist diese Selbsteinschätzung, die Mercedes Monet hat, die, wo ich mir relativ sicher bin, von sich selber sagen würde, sie ist die beste Wrestlerin oder Sports-Entertainerin der Welt. Also bisher bin ich weder entertained noch von ihrem Wrestling begeistert.
Nee, ich mag das Gimmick nicht. In diesem Match hat sie mindestens die Hälfte der Zeit an ihrem Pony rumgefummelt, weil irgendwie die Extensions irgendwie nicht richtig hingen. Das nimmt natürlich auch, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen Glaubwürdigkeit raus, ne? So, also, weiß ich nicht. Hikaru Shida, kein Plan. Also, ich habe von Shida auch schon viel, viel geilere Matches gesehen, bei Ring of Honor zum Beispiel oder so, ne? Ich bin hier nicht überzeugt von Mercedes Monet. Das letzte Match, was ich von der ehemaligen Sasha Banks gesehen habe, welches mich richtig abgeholt hat, das ist schon ein bisschen länger her, das war gegen Bianca Belair. Und zwar hat Bianca Belair da den Titel geholt, glaube ich, von Sasha Banks bei WrestleMania vor 4 Jahren, ich weiß es nicht genau. Das war das letzte Match, wo ich gesagt habe, wow, richtig, richtig geil, 5 Sterne von mir. Seitdem sehr, sehr schwach. Und wir haben hier gute Wrestlerinnen, vorhin angesprochen, Willow Nightingale. Bin ich übrigens ganz großer Fan von, ne? Eine Catcherin, die trotz einer gewissen Fülle, sage ich mal, extrem beweglich ist, ne? Und einfach sehr innovativ ist, ja? Gib ihr bitte lieber den Titel, aber Mercedes Monet, not my kind of babe anymore.
Wir können mal hier gucken, das war bei WrestleMania 37, Tag 1, und das war der Main Event.
Und ja, es war richtig gut.
Das 4 Sterne hat's bekommen. Bianca Belair gegen Sasha Banks, ja. Warten wir mal ab. Weiter ging es mit dem Titelmatch. Das war Bryan Danielson gegen Jack Perry. Jack Perry auch ein schönes Intro gehabt mit so einer Drohne. Seine, wer schon mal in Chicago war, da gibt's ja diese große silberne Bohne, die da am Wasser im Park liegt. Eins so der Standard-Touri-Fotodinger. Da fuhr er vorbei mit seinem, ne, schwarz oder Oliv oder was immer. Scapegoat steht da drauf. Und da fuhr er da durch die Stadt und ist dann auch quasi in die Halle reingefahren. Ich bin jetzt mal auch hier sehr gespannt. Mercedes Monet hatte übrigens, ich glaube, 98,7% haben auf sie getippt. Mal gucken, ob das hier groß anders war. Nein, 97,4% haben auch auf Bryan Danielson getippt. Und das war, wenn man so sagen kann, so ein bisschen die Schwäche der Card, Nico. Sehr viel war voraussehbar, ne?
Ja. Ich meine, zumal auch viel bei All In ja passiert ist schon, das ist ja noch gar nicht so lange her. Ne? Deswegen, also ich habe hier auch keine großen Titelwechsel gesehen.
Wie hat dir das Match generell gefallen? Also ich finde, Jack Perry hat es gut gemacht.
Ich hatte seine Längen irgendwie ein bisschen. Ich war auch da noch so ein bisschen angepisst von einem Mercedes-Monet-Match, muss ich sagen. Hatte seine Längen am Anfang, gegen Ende wurde es richtig spannend. Und ja, Jack Perry hat es gut gemacht. Hier gegen den Veteran Bryan Danielson hat auch ordentlich Zeit bekommen, dieses Match. Ne? Er konnte sich zwar durchsetzen, Bryan Danielson, aber das sollte es nicht gewesen sein. Denn da nach dem Match, ertönte ja erstmal die Musik vom Patriarchat und dann fiel mir ein, ach scheiße, Christian hat ja auch noch hier seinen Vertrag, beziehungsweise Luchasaurus, aka Killswitch kam ja erst raus und kleinen Staredown hier mit seinem Ex-Kollegen Jungle Boy gehabt. Da dachte ich, okay, wird jetzt hier unser Kollege Christian Cage wirklich eincashen? Nein, dem war nicht so. Der Blackpool Comet Club, diesmal auch mit John Moxley an deren Seite, hat sich hier zwischen die gestellt, hat gesagt, nee, heute ist nicht so weit und ich hatte schon ein ungutes Gefühl, als sie im Ring gingen und John Moxley Bryan Danielson so unendlich lange im Arm hielt. Ja. Da dachte ich, okay, gleich kommt der Turn. Dem war aber gar nicht so, denn dann Claudio Castagnoli, er hat geturnt, ne, den Uppercut gegen den angeschlagenen Bryan Danielson. Und er wurde richtig fast ermordet, muss ich sagen. Ne? Denn
John Moxley hat Murder Chance.
This is Murder Chance, ja. Ja, er hat hier eine Plastiktüte ausgepackt und hat hier versucht, Daniel Bryan hier zu ersticken. Das war wirklich ganz, ganz harter Tobak. Die Kommentatoren auch außer sich, die Fans in der Halle außer sich, auch Wheeler Yuta außer sich. Der konnte gar nicht sehen, der konnte gar nicht glauben, was er da sieht. Und Pack hat ihn so zurückgehalten. Ne? Also Wheeler Yuta wahrscheinlich jetzt auch raus aus dem Blackpool Combat Club. Ende vom Lied, Daniel Bryan, Bryan Danielson erlebt noch, ne? Entwarnung.
Hat ja auch direkt Sauerstoff gekriegt, ne?
Er hat Sauerstoff gekriegt, aber es war schon sehr, sehr harter Tobak. Also ich bin da hart im Nehmen, aber auch diese Aktion hat nicht sehr viel positives Feedback bekommen in der Wrestling-Welt. Auch das, was im Main Event passiert, sprechen wir gleich drüber. Also es gab bezüglich des All-Out Pay-Per-Views viele, viele negative Meinungen bezüglich gewisser Entscheidungen.
Ja, ja, ja.
Wie hast du das gesehen?
Was mir am besten gefallen hat für die letzten beiden Matches war Jim Ross am Kommentatorenpult.
Ja, ja.
Und ich glaube, an den holen sie ja mittlerweile nur noch so wie das Murmeltier, ne? Der wird da aus seinem Stall geholt und dann darf er hier noch die Main Events so ein bisschen kommentieren. Und ich habe fast mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, der shootet halt, was heißt Shooter? Das ist unglaublich. Also das hat's wirklich gut gemacht, weil ich glaube, der war wirklich, auch dann kommen wir gleich noch zum Main Event, der war wirklich angepisst von den Sachen, die da passieren.
Ich glaube auch.
Und fand es gar nicht gut und hat das dementsprechend natürlich auch super verkauft. Und ja, Eddie Kingston hat sich im Nachgang ja auch gemeldet und hat gesagt, Mensch, das Angle hatte er wohl schon mal. Das ist ein berühmtes Angle von Terry Funk und, weiß ich gar nicht, Ric Flair oder sowas, ne? Aus den Ende der 80er Jahre, ich glaube 1989. Und Eddie Kingston wollte das auch schon mal, hat auch schon mal vorgeschlagen, das zu machen. Und da hat Tony Khan Nein gesagt. Klar, wenn du das jetzt irgendwie bei Collision machen möchtest, hat es, glaube ich, irgendwie einen anderen Impact, als wenn du sagst, pass auf, das ist jetzt hier meine World-Title-Fehde, das ist der Turn von zwischen den beiden Blackpool Combat Club Mitgliedern und das wird der Main-Event von WrestleDream und das wird das letzte Match sein von Bryan Danielson und so weiter und so weiter. Also, dass dann Tony Khan sagt, pass auf, hier können wir es machen, das macht Sinn, aber dass man sowas jetzt nicht einfach bei einer Collision-Folge oder sowas macht, kann ich auch verstehen. Ich fand's okay, also ich fand's deutlich besser als vieles, was im Main-Event passiert ist, weil man einfach davon ausgehen kann, ja, der stirbt jetzt hier nicht wirklich, ne? Der tut nicht weh, der kriegt auch gut Luft und das sieht wahrscheinlich schlimmer aus, als es dann tatsächlich war. Wobei ich mir auch bei Bryan Danielson vorstellen kann, der hat wahrscheinlich einfach trotzdem absichtlich die Luft angehalten. Also,
auf jeden Fall.
Wahnsinn. Also bin sehr gespannt drauf. Moxley gegen Bryan Danielson, das könnte auch wirklich sehr, sehr gut sein. Wir wissen ja jetzt bei, es gibt ja quasi zwischen, nicht nur quasi, es gibt jetzt zwischen dem All-Out-Pay-Per-View und dem WrestleDream-Pay-Per-View gibt es ja noch den Grand Slam im Arthur Ashe Stadium in New York. Und dementsprechend, da wird es ja jetzt ein Match geben zwischen Jon Moxley und Darby Allin. Da geht es dann quasi um diesen Spot, um diesen Number-One-Contender-Spot, den Darby Allin ja eigentlich gewonnen hat und der eigentlich hier bei diesem Event gegen Bryan Danielson antreten sollte. Das setzt er jetzt hier auf das Spiel, gegen Jon Moxley, das Match werden wir sehen. Und das war dann ein bisschen überraschend im Laufe von Dynamite, Nico, kam dann noch raus, dass wir tatsächlich auch noch ein Bryan Danielson-Match auf der Card haben werden.
Sollte er bis dahin, wie heißt es auf Deutsch, die ärztliche Freigabe erhalten, so. sollte er die ärztliche Freigabe erhalten, dann wird er gegen Nigel fucking McGuinness antreten. Ne? Der kam nämlich auch bei Dynamite raus, hat dieses Match hier eingefordert und hier wird keine Zeit
aber verschenkt. Aber ein Non-Title-Match wird das sein.
Ein Non-Title-Match, aber es wird dir keine Zeit verschenkt. Ne? Daniel Bryan jetzt hier auf seine letzten Tage, in Anführungszeichen seine letzten Tage, da will er noch einiges mitnehmen. Ein Christian Cage ist ja auch immer noch da mit seinem Vertrag, den er auch garantiert einlösen wird irgendwann. Also da hat er einen vollen Terminkalender, unser Bryan Danielson.
Ja, ja, ja. Also, sehr gespannt, was da noch passiert. Und dann war es Zeit für den Main Event. Und das hat Justin Roberts auch erklärt. Das ist ein Lights-Out-Match. Und meine Frau sagte auch irgendwann dann, das Match lief, und sagte, ja, aber sollten da nicht die Lichter aus sein oder gedimmt sein oder so? Ich sagte, nein, ich sagte, Lights Out bedeutet einfach, am Ende der Show gehen einmal die Lichter aus, dann gehen sie wieder an. Das bedeutet einfach, dass die offizielle Show ist vorbei und dann ist es quasi ein unsanctioned Match. Und das hat Justin Roberts ja auch noch ein bisschen erklärt. Er hat gesagt, pass auf, alles, was jetzt hier passiert, hat AEW nichts mit zu tun. Das ist jetzt hier auf eigene Gefahr. Das hatten wir schon 2-3 Mal zuvor bei AEW und im Nachgang habe ich mir tatsächlich gewünscht, dass Tony Khan irgendwie tatsächlich nochmal bei Dynamite irgendwie ein Interview gibt und sagt so, ja, pass auf, also eigentlich müssen beide, wir können eigentlich keine Geldstrafe aussprechen, wir müssen eine Geldstrafe aussprechen, die zahle ich aber, weil ich war der Idiot, der es unterzeichnet hat, dass sie das machen dürfen. Hat man so jetzt nicht gemacht, aber es gab 1-2 Sachen, wo wir sicherlich drüber sprechen müssen. Das ging los mit, der Käfig kam runter und da haben sie schon mal gegenseitig probiert, sich zu töten.
Haben sie, und das gab es aber auch schon mal in WWE, muss man sagen. Das, sie haben versucht, sie zu töten, ne? Sie haben sich gegenseitig da so an diese Stelle des Rings gedrückt, ne, wo der Käfig so die Matte berühren würde. Prinz Nana hat sie dann irgendwann aber auch reingerollt. Der hatte da keine Lust drauf, dass da jetzt schon jemand stirbt. Prinz Nana hat aber auch, glaube ich, war er es, der schon Tische und Stuhl und diese kleine Box da reingeschoben hat. Er hat schon mal dafür gesorgt, dass in dem Käfig einige Foreign Objects zum Einsatz kommen können.
Denn im Gegensatz zur WWE hat dieser Käfig nämlich keine Tür oder ähnliches. Also man hätte theoretisch Sachen drüber werfen können, aber dementsprechend hat man eben gewartet, bis die beiden im Ring sind und der Ref. Und dann kam der Käfig dann final runter. Es gab also keine Tür oder ähnliches. Es gab drei sehr prominente Sachen, die hier eingesetzt wurden. Zum einen ein Zementblock. Das sind die Dinger, stellt euch vor, wenn ihr das Match nicht gesehen habt, wenn so Bauzäune aufgestellt sind. Und dann gibt's unten diese Betonklötze quasi, die diesen Bauzaun halten. Oder diese, wenn irgendwo gebaut wird, ne, diese, die man geht. Da hat der Hangman unter anderem eine schöne Powerbomb oder so drauf kassiert. Und dann hat man auch seinen Rücken gesehen, weil er ist so richtig schön über die Kante drüber gerutscht. Mhm. Das sah gar nicht so gut aus.
Der ist echt uncool. Ich bin übrigens, da muss ich dran denken, ich bin damals mal in jungen Jahren mit dem Skateboard auch über so Dinger drüber gesprungen und bin da auch mit dem Skateboard mal so weggerutscht und hab ähnlich, ein bisschen tiefer, eher am Steißbein, bin ich auch da so dran hergerutscht und es tat unendlich weh. Und das war jetzt nicht aus so einer Höhe, ne, wie jetzt da der Fall war. Also richtig fies, geblutet wurde natürlich, ihr Stacheldraht wurde eingesetzt.
Los ging's mit Tackern.
Getackert wurde natürlich auch, ne, auch ein Klassiker. Ne? Das mögen die beiden ja. Swerve hat dann Hangman dann auch noch Familienfotos ins Gesicht getackert und dann wieder abgerissen. Und auf diesen Zementblock musste Swerve dann gegen Ende des Matches auch noch irgendeine Powerbomb kassieren. Der ist auf volles Front einfach da drauf. Fuck, Alter, das ist einfach nur heftig. Und mein schönster oder mein Lieblingsspot war natürlich die gute alte Spritze. Mm. Und ich habe während des Matches habe ich überlegt, was können die jetzt noch machen? Die Fans, die haben ja gerufen nach Feuer. Ja. Das gab's ja schon zu oft.
Ja.
Also ich hab's nicht ausgesprochen, aber ich dachte, so eine Spritze könnte man eigentlich mal bringen. Denn ich habe diesen Move schon mal gesehen. Und zwar habe ich diesen Move gesehen bei Tournament of Death, Combat Zone Wrestling. Und zwar, ich weiß nicht, wer gegen wen gekämpft hat, aber der eine war Thumbtack Jack. Ja. Thumbtack Jack hat sich da selbst links und rechts Spritzen durch die Wange. Ich habe 4 Stück, hier 2 links, 2 rechts, von innen nach außen. Den kam aber richtig durch. Und da habe ich diesen Spot schon mal gesehen. Und der hat übrigens auch sich auf X oder wo auch immer gemeldet und hörte von diesem Move, den der Hangman hier gemacht hat. Ne? Hangman hat nämlich hier Swerve eine Spritze in die Wange gejagt. Er hat gesagt, ja, das hast du mir nachgemacht. Du hättest mir mal Bescheid geben können. Dann hätte ich ein paar Tipps geben können, wie man das am besten durchzieht, ne, dass die Nadel auch auf der anderen Seite rauskommt. Aber hey, ich bin dir nicht böse. Aber er hat sich zu Wort gemeldet. Das fand ich ganz witzig. War natürlich ein böser Move. Wahrscheinlich nicht so krass, wie es aussah. Was aber krass war, war natürlich der Share-Shot, der danach folgte. Hangman hat Strickland beerdigt mit einem gewaltigen Share-Shot, wo man auch sich immer noch fragt, war dieser Stuhl jetzt präpariert, war er nicht präpariert?
Ja, die Kameraeinstellung, die wir auch immer sehr
ging so weit raus dann.
Aber ne? Also selbst wenn, ja, es ist scheppert, glaube ich, es hat ja auch ordentlich gescheppert, aber ich glaube, wenn du mit einem nicht gefixten Stuhl das machst, dann hat der Typ einfach ist der Kopf auf Höhe der Brust oder sowas, ne? Ich glaube, das tat trotzdem ordentlich weh und du schriebst mir, glaube ich, auch im Anschluss, safe haben beide auf jeden Fall eine Gehirnerschütterung. Und ich habe gerade mal geguckt hier, Thumbtack Jack, oder wie man ihn auch nennt, Alexander B. Dranowski. Weißt du, wo der geboren wurde?
Irgendwo in NRW?
Nee, in einem ganz kleinen Dörfchen, wo ich schon häufiger war, in Gräfelfing. Gräfelfing bei München, da findet nämlich die Biersommelier-Ausbildung statt. Und dann,
okay.
Schöne Grüße gehen raus. Hat ja auch geschrieben, hey Henker, lass mal ein Bier trinken gehen.
Ja. Ja, sehr geil.
Also, genau, das wollte ich noch erzählen. Ich war ja zu Beginn, was heißt großer Fan, wäre übertrieben, aber habe ich die Saw-Filme regelmäßig geguckt, ne? Saw 1, dann nach Saw 1 die meisten, wenn ich mich noch erinnern, Saw 2.
Ich weiß, was jetzt
dann kommt. Dann kommt Saw 3 und ich glaube in Saw 4 war es und ich, so wenn mit der Kettensäge oder sowas, mach. Und ich glaube im vierten Teil gab es aber eine Sache wo ich die Serie für immer gequittet habe. Die waren irgendwie in einem Haus und da war ein alter Lehrer, also so ein Lost Place quasi. Und es war ein alter Swimmingpool, ja. Der war leer und der war aber voll mit Spritzen. Und ich habe die Tage noch drüber nachgedacht. Ich bin jemand, der, also wenn ich irgendwie mal so in Kriegsgefangenschaft oder Ähnliches kommen sollte oder irgendwie eine andere Brauerei nimmt mich als Geisel und sagt, du musst uns jetzt alle Geheimnisse von Störtebeker verraten. Ich bin die schlechteste Geisel aller Zeiten. Ich verrate euch alles. Also ihr braucht gar nicht anfangen, mir irgendwie die Fingernägel rauszureißen oder mit so einer Kneifzange irgendwie den kleinen Zeh abzukneifen.
Macht keinen Sinn.
Braucht ihr gar nicht. Habe ich drüber nachgedacht. Ich denke, das kostet ja auch. Da muss ja jemanden anheuern. Ne? Habe ich noch überlegt. Ich sag, pass auf, spart das Geld. Das wäre auch direkt, wenn ich da in Gefangenschaft komme, würde ich sagen, pass auf, wir machen einen Deal. Ich erzähle euch alles. Ihr braucht diesen Experten gar nicht holen. Ich sag, holt mir lieber ein schönes kaltes Bier. Und wenn ihr hier irgendwen habt, der so ein bisschen da an der Stange tanzen kann, macht das. Ich sag, und erzähle ich euch alles, wo welcher Hopfen drin ist, wo welches, ich erzähle euch alles. Aber wenn ich dann nämlich an, wo ich an diese, ich hasse Nadeln. Also ich gehe auch unheimlich ungern zum Arzt. Und wenn schon hier wenn so eine Kanüle gelegt werden muss. Und der Klassiker ist immer so, hier meine beste Freundin Nicole ist da immer der Klassiker. Da war ich einmal mit ihr im Krankenhaus und sie sollte irgendwie so ein, wie nennt sich das? So eine Kanüle halt gelegt kriegen und es war so ein ganz kleiner Raum und es war auf jeden Fall irgendein Praktikant, der das legen sollte.
Die Wände kamen auf uns zu.
Ganz genau. Und der so, oh, Anne, sie haben so Rollvenen, wir treffen die Venen gar nicht. Und ich gucke noch so und ich sehe so, wie die Wände immer näher kommen und wie mir tatsächlich echt so schwindelig geworden ist und ich musste wirklich rausgehen. Einfach, ich habe es nicht gesehen, sondern einfach nur so, oh, na, jetzt habe ich wieder die Vene nicht getroffen. Und ich so, und da ist seitdem, ich meiner Frau auch gesagt, ich sage, Schatz, wenn du im Krankenhaus bist, ich komme gerne mal vorbei, aber ich bin überhaupt nicht dieser Typ, der irgendwie 10 Stunden im Krankenhaus sitzen kann. Ich bin am Ende kranker als derjenige, der im Krankenhaus ist. Also ich komme gerne besuchen, aber ich muss nur da kurz. Auch relativ schnell wieder raus. Was mich auch zu einer schönen Krankenhausgeschichte bringt, ich habe ja als Kind mal, habe ich glaube schon mal erzählt, als Kind den Blinddarm rausgekriegt und dann gab's Essen und das Essen kam unter so einer Glocke, wie man das in diesen ganz feinen Restaurants kennt, ne? So eine Edelstahlglocke. Also man hat nicht gesehen, was auf dem Teller ist. Und ich lag so im Bett, also so waagerecht, und dann war diese Haube war so auf Kopfhöhe und ich mach diese Haube hoch und es glotzt mich halt ein ganzer Fisch an. Da lag ein ganzer fucking Fisch drauf. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich den mal noch kurz ausnehmen oder was? Was haben die sich dabei gedacht, als sie dachten, oh, dem 8-jährigen Kind, 8-jährigen Jungen, was? Oh, der hätte bestimmt heute gerne einen ganzen Fisch. Noch nie so schnell hat jemand, glaube ich, wieder diese Haube drauf gemacht. Und dann habe ich an dem Tag nichts gegessen.
Wow.
Und dann doch mit den Spritzen. Wenn in dem Fisch noch eine Spritze gewesen wäre, wäre ich aufgestanden nach Hause gegangen. Wäre mir wahrscheinlich so das Blut noch aus der Narbe gelaufen und sowas. Heutzutage ist ja so ein Blinddarm-OP, wird wahrscheinlich ambulant gemacht. Ne? Da gehst du mal kurz hin, 10 Uhr, mach den Schneider es auf, 10.30 Uhr gehst du nach Hause. Aber damals war es ja noch eine harte Sache. Keine Spritzen. Bist du noch da?
Immer.
Und was kurz weg. Warte mal.
Aber ich hasse Spritzen auch sehr, sehr, ne? Weil wenn mir mein Blut abgenommen wird, was zum Glück sehr selten vorkommt, ich muss auf jeden Fall weggucken. Und ich bin auch so schlimm, es dauert dann so lange und dass man dann auch noch die Finger da drauf drücken muss, weißt du?
Ja, also Nico, diese ganze Sache mit den Spritzen, ich weiß nicht, ob es das tatsächlich gebraucht hätte. Es gab noch ein Stück, ich dachte, es wäre ein Messer, ne, dieses verbrannte Holz aus dem Haus von Swerve.
Hätte ein bisschen spitzer sein können.
Hätte ein bisschen spitzer sein können. Also sie haben hier wirklich, weil man muss ja sagen, nach dem letzten Match, was war das, ein Deathmatch? Texas Deathmatch, glaube ich, ne?
Ein Deathmatch, das war schon sehr übertrieben,
ne? Wo sie gegenseitig das Blut getrunken haben, hat man natürlich gesagt, so, okay, was soll jetzt hier noch kommen? Ich glaube, sie haben das jetzt noch steigern können. Ich schreibe auch einen handgeschriebenen Brief an Tony Khan. Ich bin froh, wenn die beiden nie wieder gegeneinander catchen. Das ist für mich jetzt auch okay. Da habe ich meinen Frieden mitgeschlossen. Es kann von mir aus lieber noch 20 Mal John Cena gegen Randy Orton kämpfen. Das werden wir sicherlich noch haben auf seiner Abschiedstour. Aber Swerve Strickland gegen Hangman Adam Page, das jetzt ist auch gut. Das war's jetzt. Ich möchte keine Spritzen mehr sehen. Man könnte mal den Jungle Boy könnte man noch mal anzünden. Das fände ich okay. Wir gucken mal aufs Tippspiel.
Ja. Man muss auch sagen, man hat jetzt in dieser Zeit von AEW, hat man eigentlich jetzt alle schon gesehen, was aus diesem Death Wrestling rauskommt. Ne? Also man hat wirklich, man hat Feuer gesehen, wir haben hier ein Exploding Barbed Wire gehabt, das hat nicht so funktioniert. Wir haben hier Tangled Web gehabt, ne? mit so Stacheldraht draußen. Wir haben jetzt hier Nadeln, wir haben Steine. Ne? Wir haben es eigentlich durchgespielt. Ne? Blut trinken. Bin gespannt, was als nächstes kommt.
Ich habe gerade mal durchgeguckt. Wir hatten zwei Matches auf der Karte, die nicht so ganz eindeutig waren. Da hatten nur jeweils knapp über 60% den Sieger richtig. Das war einmal der Street Fight, Willow Nightingale gegen Chris Statlander und eben Swerve Strickland gegen Hangman Page. Und damit gucken wir mal aufs Tippspiel. Oh, wir haben viele Leute. 19 Leute, die alles richtig haben. Der Alexander, der Mü, der B. Haller, der Wolfman, New World Order, Rockshow, Apex, Predator, Manuel Moser, geiler Stuhlgang, Alex, Schoko, Otze Komplotze, Michael, die große Kackwurst, Korlasch, Nico, Dodi und der Fischfiete und ich. Also das haben tatsächlich einige geschafft und damit gucken wir auch mal auf die Gesamtwertung. Da gab es nämlich trotzdem einiges an Bewegung. Wir fangen mal mit unserer Azubine an. Das ist die Mona, hat sich zwei Plätze hochgeschoben auf den 19. Platz mit 193 Punkte. Ebenfalls 193 haben der Matze 89 und der Punk Guy 194 Punkte, hat der Sheldon Cooper 195, der Durchspieler und der L. Frank Reno 197 Punkte, der Saalentoni 198, der Unox 200, der Teki 1978, 202, der Alex und der Milan Miracle, 203 Punkte auf Platz 9, Kev 54, Kev 204 Punkte, New World Order 205 Punkte, Nick 316 und der Machtschädel. Machtschädel auch drei Plätze hoch. Herzlichen Glückwunsch. 207 Punkte, Timo Torben 209 Punkte, von der 6 auf die 4, das ist der Nico, punktgleich mit Platz 3 sogar, mit dem Olic 22 und dann werden die Abstände tatsächlich ein bisschen größer. Ihr beide, der Olic 22 und du, ihr seid nämlich 5 Punkte hinter dem Manuel Moser, der diesen, ja, katastrophalen Tipp, denn der Olic 22, der hat genau eben diese beiden Matches, die angesprochen waren, ne, das Willow-Match und das Rose Strickland-Match, hat er falsch getippt. Dadurch doch 8 Punkte tatsächlich hier verloren, dementsprechend mit Manuel Moser die Plätze getauscht. Manuel Moser jetzt Zweiter, 214 Punkte und ich konnte meinen ersten Platz verteidigen und damit natürlich sogar die Punkte ein bisschen ausbauen. 219 Punkte, also 5 Punkte auf den zweiten, 10 Punkte auf die beiden Dritten und es sind noch 3 Pay-Per-Views, da ist natürlich noch alles machbar.
Ganz genau. Ne? Ich kann hier auch mal ganz schnell anders aussehen, ne? Weil bei so einer vollgepackten Match.
Acht Punkte, ne? Hat, also, der Tabellenzweite nach dem letzten Pay-Per-View mal eben verloren.
Also, ne? Das bleibt hier noch spannend und ja, war auf jeden Fall ein krasser Pay-Per-View, hat mir Spaß gemacht. Da sind ein, zwei Matches bei, die werde ich mir definitiv nochmal anschauen. Ja, sehr cool. Ganz kurz zu WWE können wir noch sagen, Bad Blood steht ja auch vor der Tür, ne? Anfang Oktober wird es soweit sein. Bad Blood und auch da sind 3 Matches nun auf der Karte. Wir haben einerseits Liv Morgan, die es mit Rhea Ripley zu tun haben wird. Da geht es natürlich um den Titel von Liv Morgan. Dann wird Damon Priest auf seinen Ex-Kollegen Finn Balor treffen. Und das dritte Match, vermutlich auch der Main Event, Drew McIntyre gegen CM Punk in einem Hell in a Cell Match. Vermutlich wird es auch nur das eine Hell in a Cell Match bleiben. Ich hatte ja auch irgendwie spekuliert, dass man Liv Morgan gegen Rhea Ripley da eventuell auch rein verfrachten wird. Dem sieht aber jetzt noch nicht danach aus. Ne? Also 3 Matches stehen hier fest, das heißt 2 werden mindestens noch dazukommen. Und auch so in der WWE passiert gerade recht viel.
Heißt aber auch, warte, im Umkehrschluss, also 2 Matches kommen noch dazu. Wir haben aktuell kein Herren-World-Title-Match. Ne?
Genau, also
wir haben
genau, das wollte ich gerade sagen.
Ne? Wir haben kein Gunther-Match, wir haben kein Cody Rhodes-Match und vom IC und US-Title oder den Tag-Team-Titeln ganz zu sprechen. Ne? Also es könnte vielleicht macht man hier sogar irgendwie ein Tag-Team-Match. Also das.
Ja, ja, ne? Ja. Also wir haben natürlich Cody Rhodes, der seinen Titel verteidigen wird, in einem Steel Cage-Match. Diese Woche Freitag gegen Solo Sikoa. Ne? Vielleicht Cody gegen Jacob Fatu noch bei Bad Blood, ist eventuell in der Pipeline und bei dem IC Title Picture, da konnte sich Jey Uso durchsetzen in ja diesem kleinen Turnier. Das heißt, er ist der neue Number One Contender auf den Titel von Bron Breakker, aber auch das soll wohl in einer der nächsten Raw-Episoden stattfinden. Die SmackDown Tag Team Titelträger natürlich immer noch die Blutlinie, die auch jetzt kurzzeitig bei NXT am Start waren, da in ein Match eingegriffen hatten, wo auch die Street Profits involviert waren. Das heißt, diese Storyline wird auch noch weitergehen. Fände ich gar nicht so schlecht, wenn man hier mal ein Tag Team Titelmatch mit auf ein Pay-Per-View wieder packen würde. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Genau, White Six hatten auch ein Match, die durften auch mal ran in einem Street Fight. Also viele, viele Street Fights in letzter Zeit.
Bevor jetzt das Wetter richtig schlecht wird, kann man sich nochmal auf der Straße prügeln. Ne?
Richtig nochmal auspacken. Ich habe mir auch Ausschnitte angeguckt, war auch ganz witzig, muss ich sagen. Die konnten sich durchsetzen hier gegen American Made. Schade um Chad Gable. Ich hoffe, die Fehde ist jetzt vorbei mit den White Six. Mal gucken, wie es da an sich weitergeht. Bronson Reed ist also auch wieder da. Der war ja kurz an Covid erkrankt, hat hier The Monster Among Men erneut hier vernichtet, hat ihm den Spot auf den IC-Contender hier versaut. Also hier passiert einiges und Dennis, ganz, ganz große News. Raw wird demnächst nur noch 2 Stunden gehen. Zumindest vorübergehend.
Ganz genau, vorübergehend. Wir hatten ja jetzt gerade die letzte SmackDown-Sendung auf Fox in den USA. Hat einfach damit zu tun, also letzte Woche war das, dadurch, dass jetzt, ich weiß gar nicht, was sie zeigen, Baseball oder irgendwas, wäre normal SmackDown irgendwie dann auf FS1 gelandet und dann hat man eben einen Deal gemacht mit dem USA Network, dass eben SmackDown tatsächlich jetzt frühzeitig schon wechselt und eigentlich wäre ja auch der Raw-Vertrag jetzt Ende September, am 30. September ausgelaufen bei dem USA Network und dann hat die WWE gemerkt, wir sind ja normalerweise, ne, in den USA ist immer so praktisch von Oktober, Anfang Oktober bis Ende September sind immer die TV-Verträge, das ist immer die TV-Saison, aber bei Netflix hat man halt zum 1.1. unterschrieben. Ne? Netflix macht das in Kalenderjahren und dadurch hatte man natürlich eine kleine Lücke zwischen Oktober und Ende Dezember, bevor dann eben, können wir eben gucken, wann ist der erste Montag im Januar, der 6. Januar, am Heilige Dreikönigtag wird also das erste Raw auf Netflix laufen und dementsprechend braucht man einen Überbrückungspartner und nachdem die WWE ja jetzt 500 Millionen pro Jahr kriegt von Netflix, haben sie für relativ kleines Geld hier, nämlich für 25 Millionen beim USA Network nochmal gesagt, pass auf, dann zeigt ihr doch Raw, dann haben wir hier keine Pause und dadurch hat man dann sich aber auch gesagt, pass auf, weiß nicht, ob es daran lag, dass das USA Network schon irgendwie die Programmzeiten anders verplant hat oder ob es einfach auch eine Kostenfrage ist, ne, dass USA Network gesagt hat, pass auf, wir können 25 Millionen zahlen und dann hat die WWE gesagt, ja gut, dann kriegt ihr aber auch nur 2 Stunden, weil es natürlich auch für die WWE günstiger ist, 2 Stunden als 3 Stunden zu produzieren, yada yada. Und dementsprechend also ab dem 7. Oktober oder genau gesagt vom 7. Oktober an, also wenn der offizielle Vertrag ausläuft, dann stellt man um auf 2 Stunden Raw und das wird aber bei Netflix nicht so bleiben, sondern die letzte 2-stündige Raw, das wissen wir jetzt schon, wird der 30. Dezember sein und dann auf Netflix eben wieder 3 Stunden und unser guter Freund Bettwäschen Sven, der Kutzi hat schon gesagt, boah, vielleicht gucke ich dann auch mal wieder Raw. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird und ich
habe auch mal Bock, ja, mal wieder reinzugucken. Also für 2 Stunden ist schon geil irgendwie.
Und ich kann es mir halt noch gar nicht vorstellen auf Netflix, weil auf Netflix gibt's ja keine Werbung. Also machen sie dann effektiv einfach 2 Stunden ohne Werbung, was ja aktuell auch schon knapp die Zeit ist, wobei ein bisschen mehr, 2:15 oder sowas, ist ja effektive Laufzeit von einer Raw-Folge. Oder machen sie tatsächlich jede Woche 3 Stunden?
Also, das wäre natürlich eine Ansage, ne?
Wobei in der Halle ist es ja eh auch 3 Stunden.
Ja, ja. Also, ja, ja. Gut, da sind manche Matches einfach ein bisschen länger, ne? Ich meine, du hast ja immer noch so ein paar Matches bei, die da irgendwie 5 Minuten gehen. Ey, dann machst du die halt ein bisschen länger. Ja. Ich weiß nicht. Oder man gibt ein. Kann auch gut sein. Also vielleicht kannst du dann irgendwie anderen Leuten ein bisschen mehr Spotlight geben. Ne? Das kann auch gut sein, wenn man schon wirklich diese 3 Stunden machen will, dass man sie dann auch so ausnutzt. Also da müssen wir abwarten. Bin ich natürlich auch sehr gespannt drauf. Ja, viel passiert hier in der Welt des Catchens, auch bei NXT wieder wahnsinnig viel passiert. Das verschieben wir mal auf nächste Woche.
Owen Hart, sag ich schon. Um Gottes Willen, wenn der da gewesen wäre, hätten wir mit der Story auf jeden Fall geöffnet. Bret Hart war da.
Bret Hartman Hood war mal wieder zugegen. Wir waren hier nämlich in Kanada und der hat hier ein kleines Segment mit unserem Freund Gunther.
Weißt du, wer Gunthers Lieblingswrestler ist?
Bill fucking Goldberg.
Ich musste so lachen, das war schon
ganz groß,
war ja schon sehr, sehr gut. Und genau, Gunther und Sami Zayn macht ja auch Sinn, das ist auch potenzielles Match eben für Bad Blood, ne? Weil Sami Zayn ja eben derjenige war, der diesen Rekord-Title-Run, diesen 666 Tage diese Titelregentschaft von Gunther als Intercontinental Champion eben beendet hat.
Sami Zayn jetzt ein reiner Raw-Pay-Per-View dann.
Ja, also Sami Zayn tatsächlich die letzten Wochen und Monate jetzt nicht unbedingt sich empfohlen, hier tatsächlich ein Titelmatch zu kriegen, aber als Überbrückungsgegner kann man das wohl machen, denn Nico, bei der Survivor Series, da soll es dann Gunther gegen CM Punk wohl tatsächlich geben.
Ja, ja, ja. Also schau ob mal. Es jetzt, ob es schon gerechtfertigt ist, ne, lieber CM Punk, das sei mal dahingestellt, ne, da musst du natürlich das Hell in a Cell Match gegen deinen Rivalen Drew McIntyre gewinnen und noch ein bisschen Respekt earnen. Aber ja, das könnte durchaus dazu kommen, ja.
Also, wir sind sehr gespannt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Sehr wahrscheinlich, nee, nicht sehr wahrscheinlich, ich werde in Nürnberg sein. Nächste Woche ist die Verkostung für die European Beer Stars. Also es gilt, viele Biere zu probieren und auch einige Pokale zu vergeben. Und vielleicht haben wir direkt die Möglichkeit, auch den einen oder anderen Pokal hier für Störtebeker einzufahren. Da bin ich nächste Woche in Nürnberg. Also wenn jemand aus Nürnberg kommt und sagt, boah, Mittwoch, Donnerstag oder Freitagabend, da habe ich erdurscht, einfach mal anschreiben, dennis@reds.de. Und nächste Woche Samstag, Nico, ist eine Weltpremiere. Da gehe ich nämlich zum ersten Mal auf die Oktoberfestwiesen.
Auf die richtige.
Auf die echte.
Oh, oi, oi, oi. Nimm viel Geld mit. Wobei, wir sind es ja gewohnt, ne? Ja,
als Craft-Biertrinker. Wenn ich es richtig verstanden habe, gehen wir mit der Firma hin. Also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es nicht ganz so teuer wird, für mich zumindest. Gut. Und wenn ich das auch richtig gehört habe, kommt auch unser Freund der Hopfendino mit. Und ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast. Hast du mitgekriegt, dass der Hopfendino neuer deutscher Vizemeister der Hobbybrauer ist?
Also ich habe jetzt mitgekriegt, ne? Wir lagen uns doch in den Armen. Ich habe ja mitgefiebert und habe mich sehr, sehr gefreut für ihn. Ne? Gold hätte ich ihm natürlich auch gegönnt, aber Silber ist natürlich schon sehr geil.
Ja, ja, ja. Also der Hopfendino, schöne Grüße, gehen raus. Ein reiner Guter und dementsprechend tatsächlich, wir sehen uns nächste Woche auf der Wiesn. Und der Hopfendino ist auch freiwilliger Helfer beim European Beer Star. Also der Hopfendino wird da die Biere einschenken, die Biere abräumen. Ich denke mal auch ein, zwei Bierchen verkosten und dann zur Belohnung gehen wir auf die Wiesn. In diesem Sinne, wir werden nächste Woche da ein bisschen was von hören und in diesem Sinne sind wir durch für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Vielleicht sehen wir uns heute Abend auf der Hamburg Beer Cruise oder morgen in der Craft Beer Bar oder auf einem der anderen genannten Termine. Wir hören uns aber spätestens nächste Woche wieder hier. Ich sag tschüss, bis dann.
Mann, hab ich einen Brand. Ja, ich freue mich darauf, morgen mit dir mal wieder ein paar Bierchen zu trinken, lieber Dennis. Das kommt ja so selten vor, ne? übrigens, bevor ich es vergesse, vorhin gelesen, unser Freund der Jesus, der hatte mir auch geschrieben, der ist von heute bis Sonntag hier in Hamburg und hatte mich angefragt, ob ich Zeit hätte. Ich würde ihn einfach mal für morgen in die Crafty Bar einladen, ne? Unser Freund der Jesus, auch ewig nicht gesehen. Wenn du hier zuhörst, dann weißt du Bescheid, ne? Wir sehen uns morgen Abend in der Craft Beer Bar. In diesem Sinne, lieber Dennis, liebes Reds Universe, lasst es derbst krachen. Bam.
Zip.
Yo, Leute, ich bin's nochmal, der Hacker. Viele Leute haben sich jetzt gefragt, warum lief das alles so glatt mit dem Goldraub? Also so glatt lief das gar nicht. Ich wurde bedroht. Sie wollten meinen Klarnamen ins Netz stellen. Dann wäre ich ruiniert gewesen und meine Hacker-Karriere wäre vorbei. Aber ist euch mal aufgefallen, dass es Reds gibt seit 15 Jahren und Nico und Dennis niemals Werbung, Abos gemacht haben, um das irgendwie zu finanzieren zu können? Woher haben die das ganze Geld? Die haben immer die neuesten Mikrofone, ihre Kabel sind aus Gold, sage ich euch. Kommt euch das nicht koscher vor? Also, ich gebe euch einen kleinen Hinweis. Ich sag nur Rubbellos Mafia. So Leute, ich muss gehen. Das wird mir hier zu heiß. Ich mach die Biege. Also, bis dann. Ich hau ab. Ciao.